Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Hallo und guten Tag. In Stuttgart ist ein großer Gerichtsprozess rund um die Bordellkette Paradise zu Ende gegangen. Wir schauen gleich drauf. Weiteres Thema bei uns ist die Wohnungsknappheit in Berlin und was man dagegen tun kann. Und wir fragen uns, warum ein Zebrastreifen vor einer Hamburger Grundschule abgeschafft wird. Jürgen Rudloff, auch Rotlichtkönig genannt, gehörte lange Zeit zu den schillerndsten Persönlichkeiten Stuttgarts. Gepflegte Erscheinung, immer braun gebrannt, auf keiner Party fehlte er. Rudloff war der Betreiber der Bordellkette Paradise mit mehreren Großbordellen von Stuttgart bis Graz und pflegte dabei ein Saubermann-Image. In seinen Modellen würden alle Frauen als selbstständige Unternehmerinnen arbeiten. Und mit diesen Aussagen tingelte er auch durch diverse Fernsehtalkshows. Von diesem Saubermann-Image ist allerdings nicht mehr so viel übrig. Seit fast 1,5 Jahren sitzt Rudloff in Untersuchungshaft. Ihm und einigen Mitarbeitern wird vorgeworfen, dass Rockerbanden in seinen Bordells ein- und ausgingen, die Frauen zur Prostitution gezwungen haben, ausgebeutet und auch geschlagen haben. Heute Mittag, nach einem 11-monatigen Gerichtsprozess, sind am Landgericht Stuttgart die Urteile gefallen. Unser Reporter vor Ort ist Thomas Wagner, uns jetzt zugeschaltet. Herr Wagner, wie ist denn nun das Urteil ausgefallen?
Ja, schon deutlich. Eigentlich 5 Jahre Freiheitsstrafe für den als Rotlichtkönig apostrophierten Jürgen Rudloff. Das war eigentlich zu erwarten, weil das war auch das, was in etwa die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Dann für seinen Marketingchef, der hier auch auf der Anklagebank stand, saß 3 Jahre und 3 Monate, auch Haftstrafe. Und schließlich noch für einen älteren Mitarbeiter, der als Jurist dort beschäftigt war und Buchhalter. Da gab es dann 1 Jahr und 4 Monate diese Strafe. Dafür wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt, aber die beiden anderen, die müssen tatsächlich ins Gefängnis.
Und wie hat der Richter das Urteil begründet?
Naja, das war eine sehr ausführliche Urteilsbegründung und die gab ein bisschen Einblick in diese Gemengelage, wie eben diese Rotlichtclubs funktionieren. Also der Richter hat den Angeklagten sogar zugestanden, dass sie am Anfang tatsächlich die Absicht gehabt haben könnten, das ganze Geschäft legal zu betreiben. Man muss sich diesen Paradise Club so vorstellen, eine Art Wellnesscenter, eine Art Sauna-Club, so würde das apostrophiert, wo männliche und weibliche Gäste gegen Eintritt hineinkommen und die männlichen und weiblichen Gäste, so war das ursprüngliche Geschäftskonzept, können sich dann handelseinig werden und sich dann in sogenannte Belegzimmer zurückziehen. Naja, soweit so schlecht, weil dieses Geschäftsmodell genau, das hat sich dann herausgestellt, hat nicht funktioniert und das hat man auch in der Urteilsbegründung gehört, warum nicht, nämlich weil eigentlich immer zu wenig weibliche Gäste einfach da waren. Und dann kamen eben die Rockerbanden ins Spiel, zum Beispiel die Hells Angels. Die hat man engagiert, weil die versprochen haben, naja, wir sorgen immer dafür, dass genug Prostituierte, genug weibliche Gäste da sind. Und da hat man eben einfach nicht so genau hingeschaut, wie die das machen. Und das war eigentlich auch der Hauptvorwurf der Anklage, die dann letztendlich auch zur Verurteilung geführt hat.
Das heißt, der Richter hat dem Hauptangeklagten Jürgen Rudloff auch nicht abgenommen, dass er von all dem nicht so viel mitbekommen hatte. Er hatte sich ja im Laufe des Prozesses auch mal verteidigt, dass er das ja nicht gemacht habe und vielleicht nicht genug dieser Gewalt gegen Frauen entgegengetreten sei.
Genauso war das. Der Richter hat ihm das nicht nur nicht abgenommen, er hat ihm Jürgen Rudloff ausdrücklich vorgeworfen und auch in seiner Urteilsbegründung das Strafmaß so begründet, dass er das ganz genau gewusst und billigend in Kauf genommen habe, dass eben diese Frauen, diese Mädchen von diesen Mitgliedern dieser Banden in diesen Club hineingebracht worden sind. Und nicht nur das, sie mussten ja auch, und das hat sich eben während des Verfahrens auch herausgestellt, auch ihren gesamten, in Anführungsstrichen, Dirnenlohn an ihre sogenannten Beschützer abliefern und sie wurden wurden regelrecht gezwungen. Es gab mehrere Fälle, wo die Frauen gesagt haben, wir wollen da nicht mehr rein. Und dann sind sie gezwungen worden, zum Teil auch unter Androhung und Vollzug von Schlägen.
Rudloff, der galt ja als Vorzeigebordellchef, ich habe es erwähnt, gut gelitten in der Stuttgarter Gesellschaft. Welches Licht wirft dieser Prozess denn nun insgesamt auf das Geschäft mit der Prostitution?
Naja, man muss sehen, Rudloff ist ja nicht nur wegen zum Beispiel Beihilfe zu Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und Zuhälterei verurteilt worden, sondern auch wegen Betrugs. Und das hat damit zu tun, dass Rudloff ja immer mehr dieser Clubs aufgebaut hat. Dazu hat er Geld eingesammelt bei gut beleumundeten, bei angesehenen Geschäftsleuten. Unter anderem kam da Willi Weber, der frühere Manager von Michael Schumacher, ins Spiel. Dessen Fall wurde da auch nochmal ausführlich heute während der Urteilsbegründung geschildert. Die haben da Hunderttausende von Euro hinein gesteckt, um Anteile zu erwerben, um neue Clubs zu finanzieren. Und die guckten in die Röhre, weil Jürgen Rudloff nämlich nicht im Traum daran offenbar gedacht habe, so hat es der Richter auch ausgeführt, das Geld wieder zurückzuzahlen. Und deren Anzeigen hat eigentlich den Stein erst ins Rollen gebracht und letztendlich auch mit zu diesem Prozess geführt.
Dankeschön. Live aus Stuttgart war das unser Reporter vom Gerichtsprozess rund um die Bordellkette Paradise, Thomas Wagner. In vielen deutschen Städten kann man ja froh sein, wenn man gerade nicht auf Wohnungssuche ist. Explodierende Mieten und Immobilienpreise, Wohnungsknappheit, Mangel an Bauland, das waren so die Schlagworte der Schreckensmeldungen zum Thema Wohnungsmarkt in den letzten Monaten. Auf dem Wohnungsgipfel im Kanzleramt im letzten Herbst waren sich alle einig, mehr bezahlbarer Wohnraum muss her. Heute wurde nun eine Studie in Berlin vorgestellt, in der untersucht worden ist, was es bringt, Gebäude aufzustocken. Supermärkte, Garagen, niedrige Wohnblocks. Dieter Nürnberger war bei der Vorstellung dieser Studie in Berlin dabei und ist jetzt bei uns in der Leitung. Herr Nürnberger, vereinzelt wird das ja schon gemacht, dieses Aufstocken von Wohnungen. Was ist denn jetzt nun Neues bei dieser Studie der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts rumgekommen?
Nun, bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass sich hier gleich 16 Verbände der Bau- und Immobilienbranche zu Wort gemeldet haben. Vom Dachverband der Bauindustrie über die Bundesarchitektenkammer bis hin zum Verband der Wohnungswirtschaft. Da darf man also unterstellen, dass hier das geballte Fachwissen im Baubereich durchaus vorhanden ist. Und die Kernaussage der Studie ist, dass deutschlandweit rund 1,3 Millionen Wohnungen oder auch soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätte auf Parkhäusern, auf Büro- und Verwaltungsgebäuden und eben auch auf den Flächen von Einzelhandel und Discountern aufgesetzt oder auch neu gebaut werden könnten. Hinzu kämen auch nochmal rund 1,4 Millionen Wohnungen, die sich für eine Aufstockung auf schon bestehende Wohngebäude eignen. Es geht hier um überwiegend innerstädtische Lage, urbane Lagen. Es geht um Aufstockung und Verdichtung. Und für Bauherren attraktiv ist da sicherlich auch der Umstand, dass man dafür nicht neues Bauland ausweisen und entwickeln müsste, was die Baukosten natürlich senkt. Ein Aufstockungsbau gilt dabei um bis zu rund ein Drittel günstiger als ein vergleichbarer Neubau.
Lässt sich denn eigentlich jeder Supermarkt oder jedes Parkhaus so ohne weiteres aufstocken?
In der Studie werden schon einige umgesetzte Beispiele genannt und auch bildlich gezeigt, wobei bei Supermärkten oder Discountern das Augenmerk vor allem auch auf den dort vorhandenen Parkplätzen liegt. Die werden nämlich, das zeigen Statistiken, oft nur oder wenn überhaupt zu Stoßzeiten benötigt und nur jeder fünfte Kunde würde in einer Großstadt mit dem PKW zum Einkaufen vorfahren. Also dadurch sehen die Autoren allein Potenziale. Aber klar ist natürlich auch, dass das Aufstocken gerade bei Supermärkten oder auch Parkhäusern doch bestimmte technische Maßnahmen voraussetzt. Es gilt hier besonders, Lärm- und Geruchsbelästigungen zu vermeiden. Man muss auch an die Belieferungen der Märkte denken. Da müssen halt Lieferzonen geschaffen werden. Das ist schon etwas komplizierter als das Aufsetzen einer Wohnung auf ein vorhandenes Wohngebäude. Es ist aber machbar, so zumindest die Autoren der Studie.
Aber es würde ja bedeuten, dass unsere Städte wieder verdichtet werden. Also mehr Menschen wohnen auf engem Raum. Ist es wirklich so erstrebenswert?
Aus Sicht der Akteure hat man da kaum eine andere Wahl. Denn vor allem in den Metropolen gibt es weiterhin einen Zuzug. Die Folge heißt Wohnungsnot oder zumindest verknappter Wohnraum. Und für viele deutsche Städte sieht man hier auch noch deutliche Verdichtungspotenziale. Die Frage, ob das erstrebenswert ist, wurde beispielsweise auch Professor Carsten Tichelmann von der TU Darmstadt gestellt. Und er verweist auf sogenannte Städte-Rankings, wo per Umfrage ermittelt wird, was attraktive Metropolen denn eigentlich ausmacht.
Welche Städte werden als besonders lebenswert empfunden? Dann sind allen voran Städte genannt, die die doppelte Dichte von Berlin beispielsweise aufweisen. Wien mit ca. 8.500 Einwohnern pro Quadratkilometer gegenüber Berlin mit ca. 4.100. Das zeigt sich auch beispielsweise bei Genf, fast die dreifache Dichte von Berlin. Und dann sieht man, dass Dichte und Nachverdichtung ein ganz wesentliches Kriterium von Qualität ist. Dass mit dieser Nachverdichtung immer eine quantitative Verbesserung, sondern auch immer eine qualitative Verbesserung eines Standortes einhergehen muss.
Das heißt im Grunde, dass die Autoren der Studie auch davon ausgehen, dass ein, sagen wir mal, hässlicher Parkhausklotz aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch eine Aufstockung mit Wohnungen, mit eventuell begrünten Terrassen, mit Dachgärten, auch unter Verwendung modernerer Baustoffe sozusagen, ja, aufgehübscht werden könnte.
Die Studie ist jetzt eine Sache, die Realisierung die andere. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass jetzt deutschlandweit On-Top-Etagen gebaut werden?
Nun, man kam heute bei der Präsentation der Studie nicht daran vorbei, auch Handlungsempfehlungen an die Politik zu formulieren, damit eine Umsetzung dieser Aufstockungspläne Realität werden kann. Sprich, es reicht wohl nicht nur, eine Idee zu formulieren. Es gibt auch Probleme, die sehr oft mit dem Baurecht zusammenhängen. Ingeborg Esser, sie ist Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Die Wohnungswirtschaft, sprach dies heute auch offen an.
Wir bräuchten natürlich auch Anpassungen des Bauordnungsrechts. Es ist immer ein Thema bei diesen Aufstockungen, dass das Thema Schallschutz, Wärme, Barrierefreiheit nicht an jeder Stelle zu 100% erfüllt werden kann. Also hier ist Flexibilität gefordert. Da gibt es auch an der einen oder anderen Stelle einfach noch Probleme.
Also daran hört man, dass da sicherlich auch noch einige bürokratische Hürden zu meistern sind. Eine Anmerkung noch, die Studie geht davon aus, dass hier eher ein sogenannter Premium-Wohnraum entstehen wird. Warum? Es werden helle Wohnungen sein, viele auch mit einer sehr schönen Aussicht. Und das wird dann doch eher ein teurer Wohnraum sein, was dennoch natürlich die Nachfrage zumindest etwas entlasten wird.
Dankeschön. Dieter Nürnberger war das, unser Reporter live aus Berlin. In Hamburg hat der Oberbürgermeister gestern die Verkehrskampagne Hamburg gib Acht gestartet. Alle Hamburgerinnen und Hamburger sind aufgerufen, Vorschläge zu machen, wie ein besseres Miteinander im Straßenverkehr möglich sein könnte. Anlass für diese Kampagne ist der allgemeine Eindruck, dass es auf den Straßen immer rücksichtsloser und gefährlicher zugeht. Umso erstaunlicher ist vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass demnächst vor einer Hamburger Grundschule der Zebrastreifen abgeschafft werden soll. Trotz aller Bitten von Eltern und der Schulleitung, ihn zum Schutz der Schulkinder einfach zu belassen. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder war vor Ort.
Morgens früh um 7:45 haben Sophie und Charlotte ihre Schulranzen geschultert. Die zwei Schwestern, 6 und 7 Jahre alt, machen sich auf den Weg zu ihrer Grundschule, zur Max-Träger-Schule in Hamburg-Eidelstedt. Mit dabei ist heute auch ihre Mutter, Alexandra Hebart.
Letzte Woche sind sie das erste Mal ganz alleine dahin gegangen. Und dann habe ich ihnen gesagt, sie können am Zebrastreifen warten und wenn sie sehen, dass jemand anderes, ein Erwachsener, mit rübergeht, dass sie dann mit rübergehen. Und es hat super geklappt. Und da sind sie so stolz.
Die beiden Mädchen können sich nicht beschweren. 250 Meter sind es bis zur Schule und die einzige Gefahrenstelle ist der Zebrastreifen am Baumacker, an der Straße, an der die Schule liegt.
So, und jetzt gehen wir mal, geht mal zum Zebrastreifen. An die Hand, so wie immer. So wie immer. Jetzt guckt mal, wenn es sicher ist und dann geht ihr über die Straße.
Die beiden schauen nach links, nach rechts, wieder nach links. Vorbildlich. Die Mädchen winken kurz zum Abschied, biegen rechts ein auf den Schulhof. 10 Meter vor dem Zebrastreifen parkt ein Vater kurz seinen Wagen, lässt sein Kind aussteigen, fährt wieder ab. Gleich danach hält das nächste Elterntaxi und Alexandra Hebert fragt sich, warum bei all dem Verkehr der Zebrastreifen im Sommer verschwinden soll.
Alle 5 Minuten kommt ein Bus vorbei. Und dann kommen jetzt immer mehr Leute, die dann ihre Kinder hier bringen. Und die halten dann hier irgendwo direkt vor dem Zebrastreifen und lassen ihre Kinder raus. Und andere wollen dann überholen. Das heißt, ein bisschen unübersichtlich manchmal. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn der Zebrastreifen nicht da wäre. Weil dann gäbe es keinen Ort, wo wir wüssten, die Kinder haben das Recht, über die Straße zu gehen.
Aber im Juni soll die Straße erneuert werden. Und dann entfalle der Bestandsschutz für den Überweg. Dann gibt es vor der Schule keinen Zebrastreifen, im Amtsdeutsch keinen FGÜ, keinen Fußgängerüberweg mehr. Die Begründung, der Baumacker sei eine Tempo-30-Zone und dort seien FGÜs in der Regel entbehrlich. So schreiben es die Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen, die RFGÜ 2001, vor. Anne-Kathrin Wurz vom Elternrat der Schule beeindruckt das nicht. Wenn der Zebrastreifen nicht mehr da ist, dann werde der Schulweg gefährlicher und das hätte Folgen.
Wenn der Zebrastreifen verschwindet, dann werden noch mehr Eltern ihre Kinder zur Schule fahren und dann wird es eigentlich noch schwieriger, die Kinder zu Fuß zur Schule zu schicken.
Auch die Polizei war schon vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ein Interview mit den zuständigen Beamten vom Polizeikommissariat 27 lehnt die Pressestelle zwar ab, aber es gibt einen Brief aus dem Kommissariat an Anne-Kathrin Wurz vom Elternrat der Schule. Darin heißt es, ein neuer Zebrastreifen sei nur erforderlich, Zitat, wenn gebündelt an einer Stelle starker Verkehr und eine hohe Fußgängerdichte gegeben sind. Diese Voraussetzungen konnten wir durch persönliche Inaugenscheinnahme am 19.02. am besagten FGÜ nicht feststellen. Zitat Ende. Der starke Verkehr durch Busse und Elterntaxis und die hohe Anzahl von Kindern, die die Straße am frühen Morgen überqueren, reichen für einen neuen FGÜ offenbar nicht aus. Auch die Schulleiterin Marlies Flügge hat sich in den Streit eingeschaltet, mit der Polizei vor Ort gesprochen und erstaunliche Antworten bekommen.
Das Argument der Polizei ist unter anderem, dass der Zebrastreifen eher eine Gefährdung der Kinder darstellt, da sie sich sicher fühlen und in Wirklichkeit nicht sicher sind, zumal die parkenden Autos den Kindern die Sicht versperren.
Alexandra Hebert will trotzdem noch nicht klein beigeben. Dazu sei es einfach zu wichtig, den Schulweg der Kinder so sicher wie möglich zu machen. Und dazu sind ihr die Begründungen der Polizei einfach zu absurd.
Also ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte einfach manchmal, dass es nicht möglich ist für Kinder, sicher über die Straße zu kommen auf ihrem Schulweg. Es ist, ja, da muss man dann vielleicht einfach sagen, vielleicht müssen wir da an der Straßenverkehrsordnung was ändern.
Das wäre im Fall der Straße Baumacker aber gar nicht nötig. Die Richtlinie RFGÜ 2001 sieht Ausnahmen durchaus vor. Aber auf die möchten weder das Bezirksamt noch die Hamburger Polizei näher eingehen. Eine Polizeisprecherin erklärt am Telefon, das ist jetzt eben so, Ende der Durchsage.
Und das war die Sendung Deutschland heute. Gleich folgen die Nachrichten und danach Campus und Karriere. Und da geht es wieder einmal um das Thema Digitalisierung. Brauchen wir mehr Digitalisierung an den Hochschulen? Und wie kann das gehen? Benedikt Schulz weiß mehr. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag.